Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigt zugrunde liegen Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer im Kapitel 12 ab Vers 17 und wir stehen dazu nochmal auf. Paulus schreibt seinen Mitchristen und Gott redet uns damit heute an. Das heißt hier: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben: Die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinem Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Herr, nun segne dieses lebenswichtige, lebensnahe Wort in unserem persönlichen Leben. Amen. Liebe Gemeinde, tolle Worte, oft zitierte Worte, bekannte Worte eines berühmten Mannes. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen. Diesen Worten des Dichterfürsten Goethe möchte man wohl gerne zustimmen. Wer hätte schon da etwas einzuwenden? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. In dem eben verlesenen Bibeltext klingt es ja ganz ähnlich. Wenn Paulus seine Mitchristen damals in Rom und wenn das Wort Gottes uns heute hier in Elia oder am Bildschirm dazu aufruft: Seid auf Gutes bedacht. Seid auf Gutes bedacht. Mit anderen Worten, strebt nach dem Guten. Verhaltet euch gut. Tut Gutes. Denkt Gutes. Alles in allem, seid gut. Gute Menschen. Werdet und bleibt gute Menschen. So weit, so gut. Aber dann die große Schwierigkeit: Was heißt denn das nun eigentlich konkret, gut? Was heißt das, ein guter Mensch? Wer ist ein guter Mensch? Was ist ein gutes Verhalten? Was sind gute Gedanken? Was ist wirklich ein gutes Wort? Ja, was denn eigentlich? Das sagt sich so leicht, gut. Aber was ist denn gut? Bert Brecht in seiner berühmten Drei-Groschen-Oper lässt den Besitzer der Firma Bettlers Freund, den Peachum, sagen: Ein guter Mensch sein, ja, wer wär's nicht gern? Doch leider sind auf dieben Sterne eben die Mittel kärglich und die Menschen roh. Wer möchte nicht in Fried und Eintracht leben? Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Und seine Tochter, die Polly, sagt dann: Ja, da hat er eben leider recht. Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht. Tja, so ist es nun mal. Der Mensch ist gar nicht gut, heißt es bei Brecht. Drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er wieder gut. Tja, Die Bibel analysiert schon ganz bewusst am Anfang, in 1. Mose 6, die Situation, da heißt es, der Menschenbosheit war groß auf Erden. Ja, was ist denn daraus geworden? Hat sich das grundsätzlich geändert? Ich wage das nicht zu behaupten. Der Menschenbosheit war groß auf Erden. Oder zwei Kapitel weiter, 1. Mose 8, da heißt es, das Trachten, also das Sinnen, das Begehren, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Da wird gar nicht drüber diskutiert. So ist es. Wir leben nicht mehr im Paradies. Was wundern wir uns? Wir leben jenseits von Eden. Jenseits. Und der Kain, der musste ein Zeichen an seiner Stirn kriegen, dieses berühmte Kainszeichen, damit er nicht der Rache zum Opfer fiel. Das war von Anfang an so. Gefährdetes Leben. Und auch und gerade, das ist doch die Erfahrung im Leben als bewusste Christen, wer würde denn allen Ernstes sagen von sich, ich bin ein grundguter Mensch. Grundgut. Als ich noch in der JVA in Celle tätig war, da bin ich jeden Morgen durch dieses 300 Jahre alte Tor gegangen. Und über dem Tor war nicht nur eine lateinische Inschrift über die Bestimmung dieses Hauses, sondern da war auch ein steinerner Kopf gemeißelt. Ist heute noch zu sehen, wenn man da lang geht. Und dieser steinerne Kopf, der zeigt einen Mann. Ich denke, es hätte auch eine Frau sein können, ein Mann. Und dieser Männerkopf zeigt zwei Inhalte. Einmal einen Verbrecher und zugleich einen Wahnsinnigen. Und dann habe ich gedacht, manches Mal, so wenn ich rein oder rausging, ja, ist denn das so einfach? Wenn ich hier reingehe, dann bin ich bei den Bösen oder bei, früher waren noch die Wahnsinnigen dort. Aber wenn ich dann rausgehe, nein, dann, die ganz Bösen, die sind ja da drin, da draußen, da geht es doch ganz gesittet zu und da sind auch keine Wahnsinnigen da draußen. Aber so einfach ist es ja nicht. Je mehr ich mit Gott im Glauben verbunden bin, je mehr ich seine Maßstäbe in mein Leben versuche reinzuholen, mich danach auszurichten, diesen heiligen Willen des heiligen und gerechten Gottes ernst nehme, umso mehr vergeht doch, muss doch meine Selbstgerechtigkeit vergehen. Wie oft habe ich das früher gehört, nicht nur hinter den Mauern, sondern auch vor den Mauern, diese übliche Selbstgerechtigkeit des bürgerlichen Menschen, na ja, wenn sie alle so wären wie ich, dann sähe es doch besser aus in der Welt. Die primitive Form heißt, ich habe noch keinen Tod geschlagen. Wenn es einen Gott gibt mit mir, kann er doch ganz zufrieden sein. Oder flapsig ausgedrückt, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Nein, keine Überheblichkeit ist dann mehr bei mir möglich, sondern man erschrickt hoffentlich je und dann doch auch als Christ oder Christin darüber, wie konnte dir das passieren? Warum hast du das gesagt? Warum hast du dies getan oder dies nicht getan? Der heilige Ansgar, der Apostel des Nordens, kam von einer Missionsreise nach Schweden zurück, nach Bremen, und da hat man seine großen Taten und seine Wunder gelobt, die er auf seiner Missionsreise vollbracht hatte. Und als diese Lobeshymne nun auf den heiligen Ansgar kamen, da hat er ausgerufen: Oh, dass doch einmal dieses Wunder geschähe und aus mir ein guter Mensch würde. Die loben dann, was er für ein frommer, vollmächtiger Christ ist und was Gott durch ihn getan hat. Und er antwortet: Wenn doch das Wunder mal passieren würde, dass ich ein guter Mensch würde. Da verstehe ich den Apostel Paulus, wenn er den Mitchristen sagt und sich selbst sagt: Seid auf Gutes bedacht. Bedacht, das klingt so sanft. Das, im Griechischen steht ein Wort, das heißt eigentlich so viel wie Vorsorge treffen. Triff Vorsorge, bemühe dich darum, das Gute in deinem Leben zu tun. Das ist ein bewusster Willensentschluss. Ich muss es wirklich wollen. Es kommt nicht von selbst, jedenfalls häufig nicht. Liebe Gemeinde, die Linie, die Gut und Böse voneinander trennt, verläuft nicht zwischen Parteien, zwischen Klassen, zwischen Generationen, zwischen Verwandtschaften und nicht wie in Celle zwischen vor den Wachtürmen und hinter den Wachtürmen, sondern diese Linie, die Gut und Böse trennt, läuft durch jedes Menschenherz. Und diese Linie, die Gut und Böse trennt, die ist beweglich und sie schwankt im Laufe der Zeiten. Und meine Erfahrung ist, selbst in einem vom Bösen besetzten Menschenherzen hält sich ein Brückenkopf des Guten. Und selbst im gütigsten Menschenherzen findet sich irgendwo ein uneinnehmbarer Schlupfwinkel des Bösen. Seid auf Gutes bedacht, sagt Paulus, gegenüber jedermann. Ja, das ist ja nun noch wieder eine Drehung weiter. Ohne Einschränkung. Ohne Wenn und Aber. Und Paulus wird noch konkreter, er sagt: Hab mit allen Menschen Frieden. Ja, wenn man das hört und ernst nimmt, mit allen Menschen Frieden, hier in der Gemeinde mit allen, in der Nachbarschaft mit allen, in der Verwandtschaft, was sagte man früher, die Bucklige, nicht? Oder so ähnlich. Mit allen. Dann reicht nicht ein Fragezeichen, ein bisschen fünf ran, mindestens. Das Wort Frieden ist ja ein Hauptwort. Das lernten wir schon in der Schule. Frieden ist ein Hauptwort. Aber wie heißt nun zum Hauptwort Frieden das Tätigkeitswort, das Verbum? Wie lernen wir das? Da spielten Kinder in der Sandkiste und ballerten da rum, hatten so eine Wasserpistole und einer hatte so ein Kinderschwert in der Hand und so weiter. Die spielten Krieg. Und dann sagte eine Frau, die da auf der Bank saß: Was spielt ihr denn da? Ja, wir spielen Krieg. Und dann sagt die nette Dame: Ach, Krieg, das ist doch nicht schön. Spielt doch mal Frieden. Frieden? Oh ja, machen wir. Und die laufen wieder zur Sandkiste. Wollen nur Frieden spielen. Na, ein paar Minuten kommen sie wieder, zwei, drei Minuten, und sagen: Tante, wie macht man denn das Friedensspiel? Ja, wie macht man das? Wir tragen den Frieden wie ein Kleid an uns, an dem wir vorne flicken, während es hinten reißt. Der Stoff hält nicht. Das ist die Wahrheit. Und Paulus sagt, ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Das ist mal wieder der Realismus und die Nüchternheit der Bibel. Wenn die Bibel ein Märchenbuch wäre, dann würde sie jetzt sagen, ja, das geht doch, so ein esoterisches Geschwafel mit den Menschen Frieden halten und psychologische Tricks. Und da würde eine riesige Schaumschlägerei stattfinden. Nein, die Bibel ist kein Märchenbuch, sie ist realistisch, sie sagt, wie es ist, ohne Wenn und Aber. Sie sagt, wenn es möglich ist, so viel du tun kannst, halte Frieden. Es gibt eben, da steht ja der dahinter, böswilliges und feindseliges Verhalten von Menschen. Und das ist oft der Normalfall. Darüber muss man sich nicht besonders wundern und das muss man auch nicht dauernd beklagen. So ist es, jenseits von Eden. Es gibt eben ungerechte Vorgesetzte. Natürlich gibt es sie. Es gibt hinterhältige Intriganten. Es gibt bösartige Schwätzer. Es gibt hartherzige Egoisten. Es gibt gehässige Eingriffe anderer Menschen in dein oder mein Leben. So ist es. Nun vergeltet niemand Böses mit Bösem. Das ist ganz wichtig. Vergelt niemand Böses mit Bösem. Rächt euch nicht selbst, sagt Paulus. Ja, das liegt mir und uns wohl allen doch mehr oder weniger nahe. Was recht ist, das muss doch recht bleiben. Wo kommen wir denn dahin? Kann man doch nicht durchgehen lassen. Wie du mir, so ich dir. Man kann sich doch schließlich nicht alles gefallen lassen. Also wenn Menschen das bei jeder Gelegenheit sagen, man kann sich doch nicht alles gefallen lassen, das sind meistens diejenigen, die sich gar nichts gefallen lassen. Also von allem sind sie weit entfernt. Ja, und auf einen groben Klotz, da gehört doch ein grober Keil. Strafe muss doch sein, wer nicht hören will, der muss fühlen. Ja, das sind so die Sätze und Grundsätze, die sind tief in unser Denken und Fühlen eingedrungen, von Kindesbeinen an. Und die bestimmen meistens auch unser Tun. Das Gesetz des Wie du mir, so ich dir, der Rache, der Vergeltung herrscht in dieser Welt. Und dann heißt es sogar noch, Rache sei süß. Wie häufig, liebe Gemeinde, da kann man über einen Gartenzaun schauen, vielleicht zu irgendwelchen Nachbarn, mit dem man mal Trouble hatte, oder in den Kollegenkreis, mit dem da hinten zwei Zimmer weiter. Wie häufig verursacht Rache eine Kettenreaktion? Wie ein Feuerbrand pflanzt sich das Böse fort. Schon der alte Schiller hat es ja in seinem Wallenstein auf den Punkt gebracht, wo dieser kernige Satz steht, das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend immer Böses muss gebären. Das heißt, aus einem schlimmen, bösen Tun folgt sehr oft ein zweites und ein drittes, das setzt sich fort. Rache, mich rächen, macht mein kleines Recht sehr schnell zu einem großen Unrecht. Das ist die Gefahr. Das muss ich bedenken. Vor einigen Jahren stürzten nach einem Zusammenstoß über den Bodensee zwei Flugzeuge ab. 71 Menschen fanden dabei auf tragische Weise den Tod. Und unter diesen 71 Menschen waren auch 49 Kinder. Schrecklich. Und ein Mann, der bei diesem Flugzeugabsturz seine ganze Familie verloren hatte, tötete 3 Jahre später den ehemaligen Fluglotsen vom Tower in Zürich, weil er meinte, der hat Schuld, der hat nicht aufgepasst. Da haben wir das. Tod um Tod, Leben um Leben. Doch die Rechnung geht nicht auf. Sie geht nie auf. Frieden kommt nur aus Frieden. und nicht durch Vergeltung. Es gibt ja so etwas wie eine Achse des Bösen mitten in unserer Welt und ich sagte schon, mitten auch in meinem Herzen. Dort dreht sich alles um mein vermeintliches oder gutes Recht, das muss doch wiederhergestellt werden. Und aus dem Strudel des vermeintlich guten Rechts wird leicht eine Spirale des Schlechten, die sich immer weiter dreht. Vergelten, noch einmal, fällt uns leicht, weil es dem Wesen des in Sünde gefallenen Menschen entspricht. Vergeben ist schwer. Niemand sage, das sei leicht. Vergeben ist schwer. Aber bitte nicht, Sie kennen das ja auch. Vergeben ja, was kommt dann? Vergessen? Nein. Vergeben ja, vergessen nein. Liebe Gemeinde, was soll denn das für ein Vergeben sein? Wenn ich mir sofort sage, das werde ich meiner Schwester nie vergessen. Naja, ich will es ihr vergeben, aber vergessen? Nein. Das werde ich ihr nie. Da sitzt doch der Stachel bleibend drin. Und bei bestimmten Gelegenheiten wird die alte Sache wieder hochkommen. Bei ähnlichen Gelegenheiten. Hat sie schon mal, jetzt macht sie es wieder. Oder, ja, wie war denn das damals, vor 10 Jahren, als wir im Urlaub waren? Vergeben? Ich kann nur eine Sache, die mir angetan ist, vergessen. Wenn ich sie vorher vergeben habe. Vergeben heißt ja, wie das Wort sagt, weggeben. Ver ist immer die Silbe mit weg. Ich gebe diesen Vorwurf, auch wenn er berechtigt ist, bewusst weg aus meinem Herzen, weggeben. Dann weiß ich zwar noch, was der andere mir angetan hat, aber mit der Zeit, der Stachel ist raus. Ich weiß es noch, so kurzes Gedächtnis habe ich nicht. Ja, die hat mich damals ganz schön angeblafft. Aber es tut nicht mehr weh, weil ich es vergeben habe, weggegeben habe. Und wenn es nicht mehr weh tut, dann schmerzt es nicht mehr und ich werde ruhig drüber. Werde ruhig, immer ruhiger, denke gar nicht mehr dran. Und irgendwann, was hat sie damals eigentlich gesagt? Deinem Urlaub. Irgendwas war doch da. Merken Sie was? Es ist ausgeheilt. Es ist weg. Es gibt nur wenig dumme Redensarten wie diese, die so entsetzlich nutzlos und dumm sind wie vergeben, ja, vergessen, nein. Wenn ich vergeben habe, dann kann ich irgendwann es auch vergessen. Wunderbar. Keine Altlasten mehr. Gegner reichen sich vielleicht notgedrungen zähneknirschend die Hände, aber das schafft keinen Frieden. Was hilft es denn, die Streitaxt zu begraben, wenn der Groll im Herzen bleibt? Das Rad der Vergeltung ist in ständiger Bewegung, bis es doch irgendwo mal hoffentlich an den Jüngern Jesu zerbricht. Und das möchte Paulus, das möchte Gott von dir und mir. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und damit merken wir, das Böse in dieser Welt bekommt keinen Freibrief, auch die Bösen nicht. Gott widersteht dem Bösen sehr wohl. Das tut er, indem er durch seine Gebote zur Ordnung ruft, uns und andere, auch wenn sie sich vielleicht nicht danach richten. Aber Gott widersteht dem Bösen. Was wäre wohl in dieser Welt geworden schon bei aller Bosheit im Laufe der Jahrhunderte, wenn Gott nicht immer wieder auch einen Stopp gesetzt hätte? Oder indem er schon in diesem Erdenleben von Menschen, ja auch vom Gang der Geschichte ganzer Völker her, richtend und rettend eingreift. Das Dritte Reich mit der ganzen schrecklichen Gottlosigkeit und der Manifestation des Bösen ist in Schande untergegangen. Das sogenannte Tausendjährige, wie kurz war es, schlimm genug. Und auch Was haben die Atheisten im roten Berlin damals in DDR-Zeiten über die Christen gespottet? Inzwischen ist es mit ihnen vorbei, aber die Christenheit lebt noch. Nein, Gott lässt sich nicht spotten. Und schließlich im endgültigen Gericht, wenn diese Welt vergeht, wird er das letzte Wort sprechen. Sprüche 20, Vers 22. Schon im Alten Testament heißt es, sage nicht, ich will Böses vergelten. Warte auf den Herrn, der wird dir helfen. Liebe meine, das ist ein Rezept. Sage nicht, ich will Böses vergelten. Du hättest tausendmal das Recht dazu, sagt die Bibel hier. Warte auf Gott, warte auf ihn, der wird dir helfen. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Und das sind doch keine gewaltigen Taten. Wir müssen doch nicht ein Waisenhaus in Afrika gründen. Sondern es sind kleine Dinge, mit denen wir Gutes ausgehen lassen können von unserem Leben. Das kann sein, dass du mal irgendwo geduldig zuhörst. Setz dich mal hin und hörst einfach nur zu. Und wie gut tut's dem anderen, wenn er mal reden kann. Oder du nimmst dir Zeit für einen Brief. Hättest genug in der Wohnung zu tun. Nein, setz dich hin und schreibst einen lieben kurzen Brief. Tust Gutes, bringst Gutes. Oder gibst, weil du Fachfrau, Fachmann bist, einen guten Rat, kostenlos für einen anderen, der ihn braucht. Heute ist Israel-Sonntag. Ich habe vor einiger Zeit gelesen in einem Bericht über die Zeit der Judenverfolgung in Deutschland, die erste Zeit, wo die jüdischen Mitbürger ja mit dem gelben Stern noch durch die Straßen liefen, als Juden gekennzeichnet, bevor die dann ja auch deportiert wurden. Meine Mutter, die hat mir erzählt mal, wie sie am Listerplatz gegangen ist und hat dann einen vornehmen älteren Herrn gebeugt gesehen, der sich schämte, da überhaupt über die Straße zu gehen. Ein ganz edles Gesicht. Und er hatte diesen Judenstern. Und meine Mutter sagt, es ist ihr durch und durch gegangen, als sie diesen Menschen da gesehen hat. Durch und durch ist es ihr gegangen. Ich habe gelesen von einem Menschen, der in dieser Zeit sich angewöhnt hatte, immer wenn er einen Juden auf der Straße sah, Folgendes zu machen. Er hat seinen Hut gezogen und sich verbeugt. Stellen Sie sich das mal vor. Da gingen sie, diese Juden, gebeugt, sie schämend, ängstlich, huschend durch die Straßen. Und da kommt ihnen ein Deutscher entgegen und zieht den Hut. Und zieht den Hut! Und gibt diesen Menschen Würde zurück. War das was Großes? Den Hut zu ziehen, das hat nicht viel gekostet. Und es war doch was Großes. Das war Gutes. Ohne viel Aufwand, aber Gutes. Ja, das, was mich hindert im Gutsein, ist die schier unüberwindliche Macht des Bösen, die wabert durch diese Welt. Das Böse, das ist so wie ein Drachen mit 100 und mehr Köpfen, der überall rumschnappt. Ich brauche, liebe Gemeinde, wir brauchen alle, das Friedensvitamin. Das Friedensvitamin. Wo kann denn das herkommen? Wo kriege ich Hilfe zum Gutsein, zum gutes Denken, gutes Tun? Der Vorrat bei mir ist so gering. Ich bekomme das nur von dem Jesus gesagt hat, es ist nur einer gut. Er fragte einen Menschen, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer, sagt Jesus und weist auf seinen himmlischen Vater. Das heißt also, das Gute muss ich von Gott erbitten. Das ist Heiliger Geist, Gott in Aktion, Gott wirksam in meinem Leben, an mir und durch mich hindurch. Ich brauche diese, ich hätte fast gesagt, Nahrungsergänzungsmittel aus der himmlischen Schatzkammer. Wie viele Leute schlucken dauernd ewig diese Vitamine? Vitamin A, B, C, D. Und wenn es bis Z ginge, dann würden sie noch Vitamin Z12 nehmen, damit der ganze Körper versorgt ist. Wir brauchen, ich will nichts dagegen sagen, aber wir brauchen vor allen Dingen das Vitamin Gottes. Gott ist mir gut in Jesus Christus. Das ist die Basis. Und wenn ich das verinnerliche, dass ich gut dran bin durch Jesus Christus, dann habe ich auch Vorrat immer wieder neu aus himmlischer Fülle. Galater 5 sagt Paulus, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Da haben wir das. Es kommt nicht aus dem guten Menschenherzen. Das ist eine Illusion. Das muss ich erbitten, in Anspruch nehmen von meinem Herrn und Heiland Jesus. Als ich Gottfeind war, da handelte er an mir, sagt Bonhoeffer, wie an einem Freund. Als ich Gott Böses tat, sagt Bonhoeffer, da tat Gott mir Großes, Gutes. Gott rechnete mir mein Böses wunderbarerweise um Jesu Willen nicht auf. Er suchte mich unermüdlich und ohne Erbitterung. Jesus litt für dich, für mich. Er starb für dich und für mich. Es war ihm nichts, aber auch gar nicht zu schwer für dich und mich. Und so will ich schließen mit einem Wort, was mich sehr beeindruckt, wenn ich so auch jetzt noch mal wieder gelesen habe von Klaus Bonhoeffer. Und wenn Sie denken, wieso, der heißt doch Dietrich. Nein, das ist der Klaus Bonhoeffer, das ist der Bruder von Dietrich Bonhoeffer. Er war Jurist und ist dann noch am 23. April 45, im Alter von 44 Jahren, auf dem Trümmergelände vor dem Zellengefängnis Berlin-Moabit erschossen worden. Er hatte einen Abschiedsbrief an seine Kinder geschrieben, nach seiner Verurteilung zum Tode durch den Volksgerichtshof. Und da schreibt er an seine Kinder unter anderem im Abschiedsbrief: Die Menschen, die euch begegnen, und jetzt höre ich das und wollen wir für uns hören, die Menschen, die euch begegnen, nehmt, wie sie sind. Stoßt euch nicht gleich an dem, was fremd ist oder euch missfällt, und schaut auf die guten Seiten. Dann seid ihr nicht nur gerechter, sondern bewahrt euch selbst vor Engherzigkeit. Im Garten wachsen viele Blumen. Die Tulpe blüht schön, aber sie duftet nicht, und die Rose hat ihre Dornen. Ein offenes Auge aber freut sich auch am unscheinbaren Grün. So entdeckt man bei den Menschen meist verborgene, erfreuliche Seiten, wenn man sich erst einmal in sie hineinversetzt. Amen.